ist, seit wir sie angefangen haben, eine Predigtreihe über die Bergpredigt. Und ich habe diese Reihe genannt, wenn der Himmel die Erde berührt. Und wir haben uns in dieser Reihe, hat uns dieses Bild immer wieder begleitet, was der Künstler auch diesen Titel gegeben hat, wenn der Himmel die Erde berührt. Und ich finde, diese Bezeichnung trifft sehr gut auf das zu, was wir in der Bergpredigt wiederfinden, weil uns dort Jesus aufzeigt, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was bedeutet es, als Nachfolger Jesus zu leben? Wie hat Gott sich unser Leben hier auf der Erde eigentlich vorgestellt? Was bedeutet es für unsere Beziehung untereinander? Und was bedeutet es für unsere Beziehung zu unserem Gott? Und wir wollen heute weitermachen in dieser Reihe und wir lesen dafür zusammen aus Matthäus 6, die Verse 1 bis 6 und 16 bis 18. Dort heißt es, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar, wasch dir das Gesicht, wie sonst auch. Damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll wissen, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich bete. Danke, Jesus, für dein Wort, was du uns heute Morgen geben willst. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Als ich mit Mona eine Weile zusammen war, dann kam es irgendwann zu diesem Punkt, wo es ernst geworden ist. Und dann kam es dazu, dass ich ihre Eltern das erste Mal ganz persönlich kennengelernt habe. Und wir haben uns dafür verabredet, wir haben uns in Dortmund getroffen und wollten da einfach so ein bisschen durch die Stadt bummeln gehen. Und als wir da so waren, hat mein Schwiegervater auf einmal eine Kunstgalerie gesehen mit einer Ausstellung. Und ihr müsst wissen, mein Schwiegervater ist Künstler durch und durch, Musiker und er malt auch, von ihm ist auch dieses Bild, was wir hier sehen. Und er wollte dort unbedingt rein. Meine Frau und meine Schwiegermama hatten aber andere Pläne, sie wollten eher lieber in ein Schuhgeschäft gehen und wir haben uns aufgeteilt und so bin ich das erste Mal alleine mit meinem hoffentlich zukünftigen Schwiegervater damals in diese Kunstgalerie reingegangen. Und ihr müsst wissen, Kunst in der Form ist überhaupt nicht mein Fall. Ich habe da irgendwie überhaupt keinen Zugang zu und kann das so verstehen, geschweige mich so begeistern lassen. Mein Schwiegervater aber ist da ganz anders und er ist von Bild zu Bild gegangen und war total begeistert und hat erzählt, wie welche Farbe hier benutzt wurde, welcher Stil benutzt wurde, mit welchem Pinsel und der Künstler, was der nicht alles schon Tolles gemalt hat. Und ich stand daneben und innerlich dachte ich nur, boah, jetzt warten da noch 6 Gänge mit Bildern auf mich. Äußerlich aber, um natürlich einen guten Eindruck zu machen, ich war total begeistert. Ich so, boah, was ein schönes Bild. Ja, der Künstler finde ich auch richtig gut. Bis das Ganze dann ein bisschen aufgeflogen ist und die Fassade begonnen hat zu bröckeln, als er mich gefragt hat, ja, welches Bild findest du denn noch von ihm gut? Und dann nach und nach rauskam, ja, was eigentlich Sache ist. Jetzt bin ich seit 4 Jahren mit Mona verheiratet. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Schwiegervater. Es hat also irgendwie doch geklappt. Aber so ein bisschen greift es das auf, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Vielleicht kennst du auch diese ein oder andere Situation, wo uns wichtig ist, was der andere, was mein Gegenüber von mir denkt. Wo wir möchten, dass wir gesehen werden von dem anderen, dass wir vielleicht auch gemocht werden, anerkannt werden. Der eine mag es vielleicht wichtiger sein als dem anderen, aber ich glaube, dass in jedem von uns dieser Wunsch drin steckt, gesehen zu werden. Und ich glaube, deswegen verhalten wir uns auch manchmal anders, als wir tief in unserem Inneren, in unserem Herzen es eigentlich sehen. Vielleicht auch ganz unbewusst, aber wir tun es. Wir sagen Dinge, von denen wir glauben, dass andere sie gerne hören wollen. Wir zeigen Seiten von uns, wo wir wissen, dass sie ganz gut ankommen. Aber das, was tief in unserem Innern ist, gibt es Seiten, die wir am liebsten niemandem zeigen möchten. Und dieser Text, den wir gerade zusammen gelesen haben, ist ein Text, der sehr unbequem ist. Wo Jesus eine ganz unbequeme Frage stellt: Für wen lebst du eigentlich? Für wessen Augen tust du die Dinge, die du tust? Suchst du mit dem, wie du dich verhältst, nur die Anerkennung, den Zuspruch von Menschen? Oder suchst du nicht die Anerkennung deines Vaters im Himmel? Und ich finde diesen Text sehr herausfordernd, weil Jesus uns hier auffordert, dorthin zu schauen und dort drüber zu sprechen, was wir am liebsten nur für uns behalten. Wo wir nicht wollen, dass jemand reinschaut in unseren Kopf, in unser Herz, das, was im Kern uns wirklich bewegt. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Dabei bezieht es sich nicht auf den ersten guten Eindruck beim zukünftigen Schwiegervater, sondern er bezieht das vielmehr auf unser geistliches Leben, auf unseren Glauben. Und er hat hier drei Bereiche ganz besonders herausgegriffen, die wir uns näher anschauen wollen. Das erste, das Geben, das Spenden von Dingen, das Abgeben von Dingen. Das zweite, das Gebet, die Zeit mit Gott. Und das dritte, das Fasten, das Verzichten auf Dinge. Drei Bereiche, die wir aus unserem Glauben, aus dem Christentum, vielleicht auch aus anderen Religionen kennen, wo wir aber auch gleich merken werden, dass gerade besonders in diesen drei Bereichen diese Frage, wofür schlägt dein Herz, warum tust du diese Dinge, uns ganz extrem herausfordern werden. Und wir starten mit dem ersten, das Geben. Und wenn wir nochmal auf den zweiten Vers schauen, dann finde ich ganz interessant, dass Jesus hier die Menschen, von denen er spricht, nicht dafür kritisiert, dass sie geben, dass sie spenden. Und sie spenden, und das ist auch was Gutes, sie geben an Bedürftige. Das Problem ist hier nicht, dass sie geben, sondern das Problem ist vielmehr ihr Herz. Sie geben, um gesehen zu werden, sie geben, um bewundert zu werden, dass andere sagen, boah, der ist aber ein guter Christ. Guck mal, wie viel der abgibt. Und sie tun es für diese Stimmen, anstatt es für Gott zu tun. Wie geht es uns damit heute? Wie wichtig ist es uns, dass jemand anderes mitbekommt, wie viel Geld wir gegeben haben? Oder machen wir das Ganze mal ein bisschen allgemeiner. Wie wichtig ist es uns, dass andere mitbekommen, wie großzügig sie sind? Das muss nicht unbedingt Geld sein, das kann auch Zeit sein. Wie wichtig ist uns, dass andere mitbekommen, wie viel Zeit wir in Gemeinde stecken? Wie viel Zeit wir hier reingeben, wie viel Opfer wir bringen für Bedürftige, was wir alles geben? Tun wir das ausschließlich für Gott oder freuen wir uns nicht auch, wenn dann jemand kommt und sagt, boah, das hast du gut gemacht? Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass Wertschätzung etwas total Wichtiges ist und auch etwas ist, was wir gerade als Gemeinde immer wieder neu, glaube ich, in den Fokus rücken, dass wir einander Mut zusprechen, einander ermutigen und auch hervorheben, wenn jemand etwas Besonderes tut. Aber Jesus geht hier ganz viel tiefer in den Kern und er schaut in unser Herz und er sagt, für welche Augen lebst du? Wem ist es dir wichtig, dass er sieht, was du tust? Und deswegen geht Jesus weiter in den nächsten Versen und er gibt uns dieses schöne Bild, deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, das soll im Verborgenen bleiben. Und dann wird der Vater, der genau das sieht, der unser Herz kennt, dich belohnen. Jesus sagt, gib so, dass es nicht um dich geht. Gib so, dass du keinen Applaus erwartest, dass du auch nicht ständig darüber nachdenkst, warum sieht denn keiner, was ich mache? Wo sich ganz schnell auch Frust aufbauen kann. Jesus sagt, wenn du gibst, damit dich andere sehen, und das finde ich ganz spannend hier, dann wirst du trotzdem einen Lohn bekommen. Wenn du gibst, dass andere dich sehen, dann wirst du diesen Zuspruch, den du dir wünschst, auch bekommen. Leute werden applaudieren, Leute werden sagen, boah, toll, wie großzügig du bist, was du spendest, wie viel Zeit du investierst. Du wirst diesen Lohn bekommen, aber dieser Lohn, er wird nur für einen kurzen Moment halten. Jesus sagt, viel wichtiger soll uns als Christen sein, dass unser Vater das sieht, was wir tun. Unser Vater im Himmel. Gott kennt uns. Gott weiß ganz genau, wie viel wir geben, wo unser Herz hängt. Und ich glaube, dass in dem ganz viel Befreiendes drinsteckt. Weil wir bei Gott niemandem etwas beweisen müssen, was für ein guter Christ wir sind, wie viel Zeit wir reinstecken müssen. Wir müssen niemandem beweisen, wie großzügig wir sind. Wir müssen nicht mehr um diese Anerkennung kämpfen. Weil wir in Gott jemand haben, der uns ansieht und sagt, ich sehe dich bereits. Du bist angenommen. Du bist geliebt. Ich habe dir alles gegeben und deswegen kannst du geben, auch ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist der Lohn vom Vater, der hier, von dem Jesus hier spricht, dass wir in Gott jemanden haben, der uns angenommen hat. Nicht, weil wir irgendetwas Besonderes leisten, nicht, weil wir ein bestimmtes Level erreicht haben, was wir abgeben, sondern einfach, weil wir sind. Und ich glaube, dass hier ganz viel Freiheit zu finden ist. Die Heuchler, wie Jesus es hier sagt, sie geben für den Applaus, sie geben, um Anerkennung und Bewunderung zu bekommen. Das Problem ist, wenn wir danach streben, dann wird es ganz schnell sein, dass es mal passiert, dass dieses Lob nicht kommt. Dass auf einmal niemand kommt und sagt, boah, toll, wie du dich investiert hast. Und was ist dann, wenn das ausbleibt? Wenn es niemand sieht? In Gott haben wir jemanden, der sagt, du musst nichts mehr bekommen. Du bist gesehen. Du kannst geben. Du musst dir nichts mehr verdienen. Und weil wir dieses Geschenk von Gott haben, dass er uns bereits alles gegeben hat, dürfen wir geben aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit, dass wir von Gott erfüllt sind von allem, was wir haben. Aus Dankbarkeit für das Geld, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Für die Zeit, die er uns hier auf dieser Erde zur Verfügung gestellt hat. Und wir dürfen es abgeben, weil wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind und angenommen sind. Viel mehr, als wir uns es je hätten vorstellen können und viel mehr, als wir es von einem Menschen jemals bekommen könnten. Ich glaube, Jesus benutzt hier als ersten Bereich das Geben, weil es uns ganz deutlich aufzeigt, für wessen Augen lebe ich eigentlich? Warum tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue, zu Hause, auf der Arbeit oder auch hier in der Gemeinde? Was ist mir wirklich wichtig im Kern? Ist es mir wichtig, dass ich gesehen werde von meinem Pastor, von meinem Freund, von meinem Kollegen? Oder genügt es mir, dass mein Vater mich weiß, was ich tue? Bin ein bisschen gesprungen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das Gebet. Und wieder begegnet uns dieser unangenehme Jesus, der direkt drauf zeigt, auf unser Herz zeigt. Und er führt hier an in Vers 5, wie machen es die, denen es wichtig ist, dass sie von anderen Leuten gesehen werden. Sie beten laut, so dass jeder es hört, mit ausführlichen Worten. Und auch hier fordert Jesus uns wieder darauf auf und er schaut in unser Herz und sagt, warum betest du? Warum betest du? Und Jesus geht weiter und sagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Dort wirst du deinen Lohn bekommen. Jesus sagt, beim Gebet geht es darum, geh in deine Kammer. Geh an einen Ort, an dem niemand zuschaut. Geh an einen Ort, an dem niemand beeindruckt werden kann, was für schöne Worte du formulieren kannst. Geh an einen Ort, wo nur du und der Vater bist. Genau an diesem Ort wird nämlich deutlich, worum es beim Gebet eigentlich geht. Beim Gebet geht es nicht darum, besonders geistlich zu wirken. Es geht nicht darum, irgendwelche besonderen Worte zu finden oder irgendwelche theologischen Themen besonders gut auf den Punkt zu bringen. Es geht nicht darum, um einen Eindruck zu machen, sondern es geht in erster Linie darum, Zeit mit unserem Vater im Himmel zu verbringen. Und ich glaube, dass wir hier zum Kern des Problems kommen, was wir heute ganz oft sehen, ist nämlich viel weniger, dass wir zu viel öffentlich beten, sondern vielmehr, dass wir diesen Ort in der Kammer, in der Stille, die Begegnung mit unserem Gott fast gar nicht mehr aufsuchen. Dass wir kaum noch Zeiten in unserem Leben haben, wo wir in diese Kammer gehen, wo nur du, wir sind und Gott. Wo wir einfach nur mit unserem Vater zusammen sind. Warum ist das eigentlich so? Warum fällt uns das so schwer? Der Theologe John Mark Comer hat etwas dazu geschrieben und eine Sache, die er gesagt hat, einen Gedanken, den er hatte, fand ich super spannend. Er sagt, Gebet ist Zeitverschwendung mit Gott. Gebet ist Zeitverschwendung mit Gott. Fand ich einen super spannenden Satz, wo, glaube ich, super viel drin steckt. Wir leben in einer Welt, wo ständig bei allem, was wir tun, wir uns fragen, was bringt es mir? Was habe ich davon und wo kann ich das Ergebnis jetzt sehen? Ist es produktiv? Bringt es mich weiter? Und das Problem ist, glaube ich, dass wir diese Denkweise oft auf unseren Glauben und vielleicht auch hier auf das Gebet übertragen. Und wir fragen uns, was bringt mir das Gebet? Wie bringt es mich weiter? Weil meistens ist es doch so, dass wir beten und wir haben unsere Liste und wir rattern die Namen runter. Wir sagen Gott, dass wir uns Heilung wünschen, dass wir uns Veränderung wünschen und wir beten dafür und es passiert scheinbar gar nichts. Und wir kommen irgendwann an den Punkt, warum bete ich eigentlich? Der da oben, der macht doch sowieso, was er will. Zeitverschwendung, oder nicht? Und was hier passiert ist, dass wir unsere Kultur und unser Denken auf Gott und unser geistiges Leben übertragen und wir auf einmal bestimmen, wie Gott zu funktionieren hat. Und wir sind enttäuscht, wenn es nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Gebet funktioniert anders. Die Bibel sagt uns über Gebet, dass Gebet kein Mittel zum Zweck ist, sondern Gebet ist der Zweck selbst. Gebet ist kein Mittel zum Zweck, sondern Gebet ist der Zweck selbst. Im Gebet geht es nicht darum, dass wir etwas von Gott bekommen, sondern im Gebet geht es darum, in erster Linie, dass wir einfach bei Gott sind. Wenn ich mit meinem Freund 2 Stunden unterwegs bin und wir quatschen über alles Mögliche und jemand würde mich danach fragen, was habt ihr eigentlich geschafft in dieser Zeit? Dann müsste man auf dem Papier sagen, nichts. Wir haben nichts erreicht, wir haben nichts geschafft, manchmal vielleicht sogar genau das Gegenteil. Aber weil es auch gar nicht darum geht, produktiv zu sein in dieser Beziehung, sondern es geht darum, diese Zeit miteinander zu haben. Sie ist der Zweck selbst in diesen 2 Stunden. Und ganz ähnlich ist das bei unserer Beziehung mit Gott. Gebet ist Begegnung, Gemeinschaft und Beziehung mit unserem Gott. Das bedeutet nicht, dass Gebet nichts bewirken würde, ganz im Gegenteil, glaube ich. Gebet verändert etwas. Aber meistens ist es nicht so, wie wir es uns vorstellen, dass mit einem Schlag auf einmal eine Situation sich auflöst. Oft merken wir es kaum. Gebet aber ist Zeit mit Gott, die uns prägt und vor allem auch unser Herz, woran unser Herz hängt. Wenn du viele Jahre mit einem Menschen zusammenlebst, dann merkt man das oft, dass man sich gegenseitig prägt. Man wird sich immer ähnlicher. Ich sehe auch immer wieder ältere die dann sogar dasselbe Outfit haben, wenn sie zusammen unterwegs sind. Man prägt einander, übernimmt die gleichen Gewohnheiten, übernimmt Worte, man weiß, was dem anderen wichtig ist. Und genauso ist es auch mit Gott. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr prägt uns seine Gegenwart. Desto mehr wird unser Herz aufgerichtet auf den, um den es wirklich geht. Desto mehr lernen wir zu sehen, wie Gott die Welt sieht. Dass es nicht wichtig ist, wie andere mich sehen, sondern dass allein wichtig ist, dass wie mein Vater mich ansieht. Dass er mich liebt und dass ich in ihm genug bin. Zu lernen, zu vertrauen, ihm zu vertrauen. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 3, Vers 18, wo er sagt, indem wir auf das Ebenbild des Herrn schauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Dort werden wir ihm ähnlicher. Dort werden wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Es geht dort nicht darum, was wir leisten, wie viel wir etwas tun, sondern es geht darum, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Gebet ist der Ort, an dem unser Herz geprägt wird. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Und deswegen sagt Jesus, geh in die Kammer, wo niemand ist, und lass dich von deinem Gott prägen. Und hier kommen wir vielleicht zum nächsten Problem, was das Gebet angeht. Das nächste Problem, wo ich glaube, warum wir vielleicht heute auch zu wenig diese Zeit mit Gott haben. Weil einfach die Zeit fehlt. Mein Leben ist zu voll, ich kann das nicht einbauen, diese Zeit mit Gott. Und hier habe ich wieder ein Zitat von John McCormack. Ihr merkt, ich mag den Mann und was er sagt. Er sagt, Hektik ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Und er sagt das ganz klar, wenn du keinen Ort hast, wenn du keine Zeit hast, wo du in der Stille Zeit mit Gott verbringst, wird dein geistliches Leben eingehen. Wenn ich aufhöre, mit meiner Frau Zeit zu verbringen, wo wir uns wirklich austauschen, wo wir wirklich miteinander ins Gespräch gehen, was uns beschäftigt und wie es uns geht, wenn wir einfach nur nebeneinander herleben, den Alltag gestalten, dann sieht das auch von außen so aus, als würde alles laufen. Wir sind mittlerweile ein echt gut eingespieltes Team, so jeder hat ein Kind und dann die Arbeit und alles passt wie ein geöltes Zahnrad. Und von außen würden alle sagen, jo, alles super. Und es geht so schnell, dass wir so einen Tag so leben und dann ist Abend und wir gehen ins Bett und der Tag ist vorbei und wir haben kein einziges Wort, kein ehrliches Wort miteinander gesprochen. Was passieren wird, wenn wir das weiter so führen, wenn wir diese Zeit und diesen Ort der Begegnung, der Gemeinschaft miteinander nicht finden, dann wird es passieren, dass wir Stück für Stück uns immer weiter voneinander entfernen, immer weiter auseinandergehen. Ich glaube, nicht nur für unsere Beziehung, sondern besonders auch in unserer Beziehung zu Gott. Es ist so wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen. Aber wir merken, es bedarf immer wieder eine ganz bewusste Entscheidung dafür. Es wird nicht automatisch passieren. Automatisch passiert, dass ich abends, wenn die Kinder endlich schlafen, aufs Sofa zusammensack und eine Serie anmache und mich berieseln lasse. Weil ich müde bin, weil ich geschafft bin von dem Tag. Und hier merken wir ganz schnell, wofür mein Herz schlägt. Wo ich an meine Entspannung denke. Jetzt habe ich mal Zeit für mich. Und wie viel anstrengender ist es, genau in diesem Moment zu sagen, nee, wir setzen uns jetzt hin und wir fangen miteinander zu reden. Nee, ich setze mich jetzt hin und verbringe Zeit mit meinem Gott. Es ist jedes Mal eine ganz bewusste Entscheidung dafür, die wir treffen müssen. Gerade in einer Welt, wie wir sie heute kennen, die so voll ist, die so geprägt ist von einem Termin nach dem anderen. Wo finde ich denn so einen Ort? Ich glaube, es muss nicht immer dieser perfekte Instagram-Moment sein. Morgens die Bibel, schön leckeren Kaffee, vielleicht noch was Gebäck und alles sieht super aus und alles toll. Also in meine Lebensphase passt das überhaupt nicht. Mein Morgen beginnt so, dass um 5:30 unser Jüngster kommt und mich aufweckt und dann will er sofort etwas zu essen und dann geht es sofort weiter und Kinder und Arbeit und irgendwann ist es 9 Uhr abends und dann erst ist so der erste Moment, wo mal Ruhe einkehrt. wenn ich mein Kind ins Bett gebracht habe, ich lese eine Geschichte vor, sie schläft ein. Und was ich dann mache, ich bleibe einfach noch sitzen. Und meistens ist es der erste Moment im Tag, wo es mal wirklich ruhig ist. Und ich bleibe sitzen, noch ein bisschen im Dunkeln. Und dann habe ich meine Zeit mit Gott. Unsere Zeit mit Gott, es muss zu unserer Lebensphase, es muss zu unserer Persönlichkeit passen. Ich kenne auch Leute, die gehen viel lieber spazieren und reden da mit Gott. Es ist nicht wichtig, wie du die Zeit gestaltest und wann und wo du das machst. Es ist aber wichtig, dass wir diesen Ort finden, der zu dir passt, der für dich richtig ist. Weil Gebet ist der Ort, wo wir unser Herz auf den ausrichten, um den es geht, von dem uns prägen zu lassen, von dem wir uns prägen lassen wollen. Und Jesus fordert uns besonders im Gebet, und deswegen habe ich diesen Punkt auch ein bisschen ausführlicher gemacht, so wichtig ist, wem gibst du Raum in deinem Leben? Was machst du mit deiner Zeit, die du hast? Kommen wir noch zum letzten Punkt, dem Fasten. Und wieder beginnt Jesus damit aufzuzeigen, wo hier falsche Motive oder gefährliche Motive unser Herz bestimmen können. Ich glaube, beim Fasten ist es etwas, was uns oft nicht so ganz präsent ist, wie jetzt das Gebet oder das Spenden. Wir kennen das vom Sonntag, vom Gottesdienst, wir sammeln die Kollekte ein, wir beten zusammen, aber Fasten ist etwas, was vielleicht hier auch in unserer Kultur weniger Raum einnimmt. Man kennt es vielleicht eher von, ich mache eine Diät, oder sowas, das Fasten, als jetzt beim geistlichen Leben. Für die Menschen damals aber, für die Christen, zu denen Jesus hier gesprochen hat, war das etwas ganz Selbstverständliches. Und ich mache diesen Punkt nicht so ausführlich, weil es ganz ähnlich zu dem ist, was das Geben angeht. Wenn wir fasten, wenn wir auf etwas verzichten, dann merken wir ganz schnell, wo unser Herz wirklich dran hängt, wofür unser Herz wirklich schlägt. Merken wir erst, wenn wir Dinge aufhören zu tun. Fasten bedeutet, ich verzichte auf etwas, was mir wichtig ist, um Raum für Gott zu schaffen, um mich auf ihn auszurichten. Und ich tue das nicht, damit andere sehen, wie ich alles im Griff habe, dass ich zeige, ich habe 2 Wochen auf Alkohol verzichtet, ich habe wieder 1 Monat Social Media Pause gemacht. Das ist alles super, aber beim Fasten geht es vielmehr darum, zu merken, wer regiert eigentlich mein Herz? Was tue ich, wenn ich mal an dem Tag zum Punkt komme, wo ich nichts zu tun habe, wo es ruhig wird? Was greife ich zuerst? Was nehme ich zuerst in meine Hand? Ist das das Handy? Sind es irgendwelche Medien? Lass es mal weg, dann wirst du merken, woran dein Herz wirklich hängt und wie wichtig dir diese Sachen wirklich sind. Vielleicht ist es der Kaffee. Lass ihn mal weg und du wirst merken, wie wichtig dir die Dinge sind. Fasten ist etwas ganz Herausforderndes und Spannendes, weil es uns ganz direkt damit konfrontiert, was uns wirklich wichtig ist. Solange wir alles weitermachen, werden wir es vielleicht gar nicht wissen. Und es wird im Verborgenen sein. Und erst wenn wir loslassen, wird sichtbar, woran wir wirklich hängen. Jesus sagt, und er fragt uns direkt in unser Herz, woran hängt dein Herz? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was regiert dein Herz? Wir schauen auf diesen herausfordernden Text zurück. Wo deutlich wird, Jesus spricht hier nicht nur über 3 geistliche Übungen, sondern er fragt uns direkt und er guckt direkt auf unser Herz. Und er fragt uns, was treibt dich an im Leben? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und er gibt uns diese 3 Bereiche als Beispiel, das Geben, das Beten, das Fasten, um uns zu zeigen, woran hängt dein Herz eigentlich? Schaffst du es, abzugeben? Wem gebe ich Raum in meinem Leben? Finde ich die Zeit für Gott oder wie verbringe ich meine Zeit, die ich habe? Was regiert mein Leben? Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann merke ich ganz oft, dass mein Herz an ganz vielen Dingen hängt. Dass ganz oft, wie Annette es vorhin schön gesagt hat, ist nicht das erste Gott, der mir in Sinn kommt, wenn es mal ruhig um mich wird und wenn ich mal Zeit habe, sondern ganz viele andere Dinge kommen zuerst. Weil es aber so wichtig ist, dass wir Gott an erste Stelle setzen, ist Jesus hier so direkt und fordert uns darauf, nicht um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern vielmehr, weil er uns in Freiheit führen möchte. Denn wenn wir unser Herz an Dinge hängen, wie Menschen uns sehen, dann werden wir irgendwann enttäuscht werden. Menschen werden uns enttäuschen, weil sie uns vielleicht nicht das zusprechen, was wir wollen. Besitz und Sicherheiten, an die wir uns festhalten, können verloren gehen. Unsere Gesundheit kann nachlassen. Das Einzige, was bleibt, ist Gott, ist Jesus. Dass wir ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Den, der uns wirklich frei machen kann. Und das ist diese Frage, die uns heute mitgegeben wird. Wofür schlägt mein Herz? Geben wir unser Leben Gott wirklich hin? Und das Schöne ist, dass wir nicht die Ersten sind, die diesen Schritt gemacht haben, sondern wir haben in Jesus jemanden, der zuerst gegeben hat. Jesus hat alles gegeben für uns. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und er hing dort am Kreuz, nicht um Applaus zu bekommen, ganz im Gegenteil, er wurde gespuckt, er wurde geschlagen, er wurde ausgelacht für das, was er getan hat. Er hat es getan, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Nicht, weil er Anerkennung sucht, sondern für uns aus Liebe. Und weil er das für uns getan hat, dürfen wir das auch tun in unserem Leben. Jesus ist gekommen, um unser Herz zu gewinnen. Und er hat alles dafür gegeben. Und er fragt uns, bist du bereit, das auch zu tun? Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern, wo wir diese Entscheidung, Jesus an erste Stelle zu setzen, Jesus, dass Jesus unser Herz für Jesus schlägt, das nochmal ganz bewusst zu machen. Und wir tun das, indem wir von dem Traubensaft, den wir haben, trinken, von dem Brot essen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, werden wir vor diese Entscheidung gestellt, will ich mein Leben und jeden einzelnen Bereich in meinem Leben auf Gott ausrichten. Amen.